Ja, Veronika, herzlich willkommen bei uns. Schön, bist du da. Was mich wundernimmt, wie bist du dazu gekommen, Sexologin zu werden?
Wie wird man Sexologin? Ich glaube, indem ich einfach festgestellt habe, im Laufe meiner langen Berufszeit, zuerst als Sozialpädagogin und dann als Paar- und Familienberaterin und in der Seelsorge, dass es viel, viel zu wenig Menschen gibt, die sich kompetent mit Sexualität auseinandergesetzt haben und Menschen auch wirklich kompetent beraten können.
Kannst du noch zwei, drei Worte zu dir als Person sagen?
Ja, also ich habe schon gesagt, was ich von Beruf bin. Ich bin hier mit meinem Mann Andreas. Wir haben jahrelang in der Stiftung Gotthilfe auch Pflegekinder grossgezogen. Mein Berufsalltag ist heute Menschen beraten, Paar. Vor allem aber auch viele Einzelpersonen, nicht nur zum Thema Sexualität, sondern überhaupt ihren Lebensfragen. Wir haben gemeinsam 4 erwachsene Kinder, 4 Enkelkinder, führen ein ganz normales Leben. Von meinem Mann wollen sie einmal wissen, ob sich das Sexualleben verändert hat durch meine Ausbildung. Das könnt ihr ihn selber fragen.
Ja, ich will gar nicht mehr Zeit in Anspruch nehmen. Ich übergebe dir das Wort. Wir sind gespannt.
Danke. Wir werden heute versuchen, Desti und ich, das Unmögliche möglich zu machen, nämlich in wenigen Minuten, die uns zur Verfügung stehen, euch ein grosses Bild von Sexualität vermitteln mit kleinen Häppchen, die ich hoffe, dass es euch anregt, euch selber in dem Thema mehr zu vertiefen. Und weil das so Häppchen sind, habe ich auch mir überlegt, welche einzige Bibelstelle will ich mitnehmen in den Predigtvortrag. Es gibt in der Bibel ganz, ganz viele schöne Worte zu Sexualität, aber ich bin eigentlich ganz am Anfang hergegangen. Ich habe den Vers mitgenommen, 1. Mose 1, 27. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er sie, männlich und weiblich schuf er sie. Und da drin ist eigentlich schon einfach alles gesagt, dass Gott uns als sexuelle Wesen geschaffen hat. Und das hat er so wollen und er hat zudem gesagt, es ist gut so. Und das heisst, wir können, egal in welchem Zivilstand wir sind, in welchem Lebensabschnitt wir sind, ob Kind oder alte Menschen oder zwischendurch, wir kommen eigentlich nicht darum herum, uns damit anfreunden, dass wir sexuelle Wesen sind. Und was heisst das für unser Leben? Darin möchte ich euch heute Morgen mit Ihnen nehmen. Sexualität ist eine Lerngeschichte, die über unser ganzes Leben geht, von Säugling bis ins Alter. Und etwas ganz, ganz Wichtiges in Bezug auf Sexualität ist, um eine gesunde Sexualität zu entwickeln, ist es wichtig, was ist uns dazu vermittelt wurde in unserer Jugend, aber auch schon als Kind oder in unserem Erwachsenwerden, in was für einer Umgebung, dass wir uns bewegen. Ich habe ein Bild mitgenommen, wo Sexualität als einen Baum darstellt. Ihr müsst nicht können lesen, was da steht. Das Wichtige ist, dass wir wie wissen, Sexualität baut sich auf unserem Körper auf. Also das heisst, der Stamm von unserer ganz eigenen persönlichen Sexualität ist das, was unser Körper gelehrt hat und kann, was wir wissen. Und ob der Baum zu blühen kommt, in all diesen Ästen, die können sexuelle Lust empfinden, sexuelle Lust entwickeln, überhaupt mich selber als sexuelles Wesen stolz gesehen, also stolz sein auf meinen Körper, können einen anderen Mensch begehren in der Sexualität. Das hat sehr, sehr viel damit zu tun, was ist mir vermittelt worden. Also, was für Wissen, was für Ideologisierungen, was für ein Glauben, welche Wertmaßstäbe sind mir vermittelt worden. Und das bildet mein ganzes Sein als sexuelles Wesen ab. Und das Schöne an dem ist, das ist veränderbar. Also mein Stamm vom Körper kann viel stärker werden, mein Denken über Sexualität kann sich verändern, meine sexuellen Fähigkeiten können sich verändern, Sex ist lernbar. Wie hat Gott uns geschaffen? Wir sind eine Einheit von Körper und Geist. Wir sind eine Einheit von Körper und Hirn. Und unsere Seele gehört natürlich auch dazu. Und ich glaube, viel, viel zu lang in der Geschichte der christlichen Sexualethik haben wir die Sachen auseinandergenommen und den Körper abgewertet. Und darunter leiden heute immer noch sehr, sehr viele Leute. Da sind auch viele, viele Fragen, die oft an mich gestellt werden, die den ganzen Bereich betreffen. Also wie genau funktioniere ich? Was hat Gott sich eigentlich gedacht dabei? Was ist mir vermittelt worden? Und das müssen wir wie erkennen. Ich habe ein anderes Bild dazu, noch ein bisschen, um wie wissen, was im Kopf passiert, passiert im Körper und was im Körper passiert, passiert im Kopf. Und was heisst das? Menschen, die negative Gedanken oder negative Botschaften zu Sexualität vermittelt bekommen haben, da reagiert der Körper mit einer hohen Körperspannung darauf, wenn es um Sexualität geht. Der Hauptteil, warum zum Beispiel Frauen in die Sexualberatung kommen, ist, weil sie keine Lust haben oder weil sie Schmerzen haben. Und beides wird durch das Denken und die hohe Körperspannung negativ beeinflusst. Also das heisst, wenn ich keine positive Beziehung zu mir selber, zu meinem Körper, zu der Sexualität als solches kann entwickeln kann, wird mein Körper auf das negativ reagieren und wird Sex nicht geniessen können. Oder im schlimmsten Fall sogar Schmerz entwickeln oder gar nicht können Sex haben. Dann gibt es eine andere Sache, die man wie verstehen müssen. Wieso haben Männer einen anderen Zugang zu Sexualität als Frauen? Also Frauen finden mehr über die Emotionen zu der Sexualität. Und Männer finden mehr über die Sexualität zu den Emotionen. Ich glaube, das ist etwas, wo wir auch verstehen müssen, was ist in der Vergangenheit passiert. Wenn wir so Sätze vermittelt bekommen, Männer wollen immer nur das eine, dann tut das eigentlich die Sexualität vom Mann abwerten. Weil das sein Zugang zu Nähe und Emotionalität ist und zum Kontakt zu der Frau. Also das heisst, viele Männer, die vielleicht sogar ein Überbedürfnis an Sexualität entwickelt haben, suchen eigentlich mehr emotionale Bedürfnisse zu stillen. Wir haben so die weibliche Seite, die tun wir gerne entschuldigen. Also Romantik ist gut. Sag jetzt mal, Pornografie oder sexuelle Bedürfnis vom Mann ist schlecht. Und das ist jetzt nicht das Votum, dass Pornografie gut ist, sondern einfach zum Sagen, Romantik ist eigentlich Pornografie von der Frau. Also, sie will vor allem Emotionen, Liebesgefühl, Zärtlichkeit und zeigt dann so schnell einmal, wenn sie ihren Körper nicht kennt, mehr brauche ich nicht. Was eigentlich verhindert, dass Mann und Frau sich wirklich gegenseitig begegnen. Es gibt noch einen anderen Grund, warum Frauen einen schlechteren Zugang zu ihrer Sexualität haben. Da komme ich nachher noch drauf. Ich möchte zuerst auf ein anderes Thema schnell hinweisen. Also ich habe mich im Laufe der Zeit auch sehr auseinandergesetzt damit, wie hängt Gleichberechtigung, man könnte sagen Gleichwürdigkeit der Geschlechter zusammen mit der Geschichte der Sexualität. Und dazwischen bin ich überzeugt davon, dass die grundsätzliche Freiheit der Frau nicht möglich ist ohne Freiheit der weiblichen Sexualität oder umgekehrt. Und man weiß, dass man hat das auch erforscht. Also je gleicher oder gleichwürdiger eine Beziehung ist, desto glücklicher ist das Sexleben. Das hat man auch ausgedrückt in ganz lustigen Studien, die sagen, je mehr Männer im Haushalt mithelfen, desto häufiger haben sie Sex. Also, einfach zum zeigen, je mehr wir auf gleicher Höhe und Augenhöhe stehen und miteinander respektvoll und gleichwertig unterwegs sind, desto glücklicher ist nicht nur unser Leben grundsätzlich, sondern desto glücklicher ist auch unser Sexleben. Dazu habe ich ein Buch geschrieben, wenn euch das interessiert, ihr könnt alle meine Bücher draussen kaufen. Ich will euch zeigen, dass unsere Gleichheit, in Anführungszeichen, eigentlich Gott schon angelegt hat in unserem Körper. Und das ist etwas, was sehr interessant ist. Was ich euch da zeige, ist die Entwicklung des Geschlechtsorgans vom Embryo. Am Anfang, bis zur 12. Schwangerschaftswoche, wo man den Unterschied sieht, sehen die zwei Geschlechter, weiblich und männlich, ganz genau gleich aus. Obwohl Chromosomen schon bestimmt haben, ist männlich oder weiblich. Und da kann es in ganz, ganz seltenen Fällen auch Abweichungen geben. Aber darüber, das könnt ihr alles auf meinen Blogs suchen und nachlesen, wenn euch das interessiert. Wir sind eigentlich gleich. Genau gleich geschaffen. Und erst, wenn das Testosteron dazukommt im Laufe der Entwicklung des Embryos, entwickelt sich das männliche Geschlechtsorgan weiter, anders als das weibliche. Wenn das Testosteron nicht dazukommt oder es da irgendeinen Fehler gibt, dann bleibt das weiblich. Also so nebenbei, so zu der Mann sei vor der Frau geschaffen, das stimmt nicht. Wir sind eigentlich miteinander geschaffen und das wissen wir unterzwischen auch, wenn wir die Bibel gut erforscht haben. Und dann, das, was am Anfang eigentlich aussieht wie Scheidenlippen, das entwickelt sich weiter beim Mann. Also, ich zeige euch das nächste Bild. Was ihr hier seht, ist einfach die Weiterentwicklung, aber alles ist noch da. Nichts fällt weg. Also die innere Scheidenlippe der Frau ist zum Beispiel das Pendant von der Penisnaht vom Mann. Die äußere Scheidenlippe ist das Pendant zum Hodensack vom Mann. Jetzt ist der Penisschaft mit seiner Haut, der ist viel, viel grösser als zum Beispiel das Kapuzli über Klitoris, aber ist genau das Gleiche. Und Klitorisspitze ist das Pendant zu der Penisspitze, hat aber interessanterweise, obwohl es viel, viel kleiner ist, doppelt so viele Nervenenden wie die Penisspitze. Und so gleich sehen wir auch innen drin aus. Was ihr hier seht, das ist alles auch in den Büchern drin. Das ist, ihr seht Beckenbodenmuskeln, das sind so die orangefarbigen Streifen. Was ihr aber seht, ist vor allem die Schwellkörper innerhalb vom Körper, die praktisch identisch sind bei der Frau und beim Mann. Das wäre jetzt der Punkt, wo ich dann im Seminar ganz, ganz genau darauf eingehen würde und sagen, was hat das für eine Funktion. Aber das möchte ich einfach kurz erwähnen. Also die Funktion vom Beckenboden und der Schwellkörper in Bewegung haben den Zweck, in meinem Körper Erregung zu wecken. Wir kommen bei der Geburt einen Erregungsreflex über, der automatisch funktioniert und nicht zu kontrollieren ist. Also wenn junge Männer schlechtes Gewissen haben, weil sie eine Erektion haben, wenn sie am H&M-Plakat vorbeilaufen, dann müssen sie kein schlechtes Gewissen haben, weil das können sie gar nicht kontrollieren. Das ist ein Reflex. Und darum können wir noch lange versuchen, jungen Mädchen zu sagen, ihr müsst euch ganz, ganz züchtig anlegen, damit ja nichts passiert bei den Männern, sondern wir müssten eigentlich sagen, Halleluja, es funktioniert. Und ich kann euch sagen, im Laufe der Beratung habe ich ganz, ganz viele Männer erlebt, die sagen, wenn es nur noch funktionieren würde. Und auch das hat nicht nur, aber sehr viel mit dem zu tun, wie gut kennen wir eigentlich unseren Körper? Was können wir tun, dass unsere Sexualität möglichst lang funktioniert und möglichst viel Freude macht beiden? Der unterschiedliche Zugang von Mann und Frau zur eigenen Sexualität macht die unterschiedliche Körperakzeptanz. Und mit was hat das zu tun? Buben kommen auf die Welt, haben ihren Penis automatisch in der Hand und lassen den nicht mehr los, bis sie sterben. Und das gibt ihnen taktil, und das hat wieder mit dem Hirn zu tun, ganz einen anderen Zugang zu ihrem Geschlecht, zu ihrer Sexualität. Sie sehen die Erregung. Sie spüren, dass beim Penis Erregung kommt und geht. Und bei den Frauen ist das nicht so, weil ihr ganzes Geschlechtsorgan oder fast das Ganze gegen ihnen ist. Und Mädchen werden nicht ermutigt, ihre Sexualität zu entwickeln. Sie werden sogar explizit abgehalten davon. Weil ganz, ganz viele Kinder probieren sich aus mit Schaukeln, mit Berühren, mit all diesen also Empfindungen wecken, die sie als lustvoll und angenehm finden, wobei das nichts mit Sexualität zu tun hat. Kinder wissen nicht, dass die Empfindungen irgendwann auf eine Paarsexualität rauslaufen. Sondern das weiss der Teenager erst in der Pubertät, wenn die hormonellen Entwicklungen einsetzen. Und wir sollten Kinder nicht davon abhalten, sich selber zu berühren. Weil sie lernen mit sich selber Zärtlichkeit. Und nur wer selber mit sich kann zärtlich sein, kann irgendwann später auch mit jemand anderem zärtlich sein. Das ist ein Punkt. Ich habe dazu einen Blog geschrieben, Selbstbefriedigung als Therapie. Das wäre der Punkt, wo alle Männer wegbringen von Pornografie, wenn sie lernen würden, ihren Körper geniessen, ohne Bilder. Ihren Körper entdecken und ihre Erregung, dass das möglich ist, ohne dass sie die Bilder brauchen. Da kann ich jetzt auch nicht genauer darauf eingehen, aber es gibt auch zudem einen Blog, der ist gerade zusammen mit Selbstbefriedigung raus aus der Pornofalle. Wichtig ist, dass wir Frauen zum die Lust entdecken und Männer vielleicht um ihre Lust gut kanalisieren, lernen, dass es nicht darauf ankommt, wie es aussieht, sondern wie es sich anfühlt. Und wenn wir das verstanden haben, dann können wir ein Leben lang mit dem gleichen Partner glückliche Sexualität erleben, auch wenn Falten kommen und Runzeln kommen und Speckkrölen kommen und wir nicht mehr knackig und frisch sind, sondern weil wir wissen, es fühlt sich einfach gut an, mit meinem Partner, meiner Partnerin zusammen zu sein. Und ich glaube, das ist der sexuelle Lernprozess, wo für alle von uns offen steht, jederzeit, wenn wir wollen, in der Sexualität uns weiterentwickeln. Es geht darum, was ihr seht, ist rot eingezeichnet, ist die Vulva und die Vagina der Frau. Und was ihr links seht, ist die Hirnregion, wo die Berührungen oder Synapsen gespeichert oder gebildet werden. Was ich nicht gelernt habe, was ich nicht berührt habe, was ich nicht verbunden habe mit lustvollen Emotionen, Wahrnehmungen, Gefühlen, das hat im Hirn keine Entsprechung. Also wenn Frauen sagen, ich spüre nichts oder ich kann keinen Orgasmus erleben oder die Sachen sind für mich unangenehm oder ich habe Schmerzen, dann hat das damit zu tun, dass entsprechende Lernwege im Hirn nicht angelegt sind. Und dass wir vielleicht einen Weg im Hirn angelegt haben von Schmerz und Abwehr, aber nicht einen Weg von lustvollen, angenehmen Berührungen. Wenn ihr das lernen wollt, dann findet ihr ganz, ganz viele Sachen von mir im Netz oder eben ihr könnt Bücher kaufen draussen. Sex lernen ist nicht so schwierig, wie wir vielleicht denken. Am Anfang meiner Ausbildung hat die Dozentin gesagt, sie hätte ganz, ganz viele Freikirchenpaare in der Beratung. Und das Schöne an den Freikirchenpaaren ist, denen können wir ganz einfach helfen. Meistens haben die eine gute Beziehung, aber wenig wissen, wie Sexualität funktioniert. Und dann geht es einfach darum, Wissen vermitteln und sie kommen zu einem schönen Sexleben. Und das ist die Erfahrung, die ich seit Jahren mache. Dass es möglich ist, Sexualität umlernen, lernen von unbefriedigend zu befriedigend, von nicht lustvoll zu lustvoll. Ich habe da einfach ein paar Fragen. Und ich glaube, das ist das, was es wie gilt, zum unterwegs zu gehen mit uns selber oder als Paar. Also wie können wir unsere sexuelle Selbstsicherheit und unser Selbstgefühl als Mann und Frau entwickeln? Wie werden wir schambefreit und sprachfähig? Wie finden wir eine gemeinsame Sprache zur Sexualität? Wie finden wir zu genussvollem Sex, der uns beflügelt? Weil Sexualität ist eine Ressource für die Paarbeziehung. Und ich glaube, viele Menschen erleben das nicht so. Und da gilt es, gemeinsam zu entdecken, wie kann Sexualität etwas sein, das unsere Paarbeziehung beflügelt. Wie finden wir eine neue Sicht auf Sexualität, vielleicht sogar eine neue Sicht auf die Rollenbilder der Geschlechter, die eben versöhnt werden, vielleicht gerade über die Sexualität bis ins Ehebett. Der Paulus sagt, entzieht euch einander nicht. Und was er mit dem sagt, ist nicht eine Pflicht. Ich glaube, das ist sie auch jahrhundertelang missverstanden worden, sondern was er sagt ist, ihr verzichtet auf etwas, das euch gut tut. Und darum sagen Paartherapeuten, nicht nur Gläubige, kein Sex wählen heisst, Verantwortung, sich der Verantwortung gegenüber der Paarbeziehung entziehen. Und die Frage ist, warum mache ich das? Warum entziehe ich mich der Verantwortung auf sexueller Ebene in der Paarbeziehung? Und oft ist das eine Frage von, weil es nicht lustvoll ist. Oder auch, weil wir es nicht besser wissen. Und für das möchte ich euch wirklich ermutigen, macht euch einmal auf den Weg, wenn ihr Sexualität nicht lustvoll und befriedigend erlebt. Und wenn ihr das lustvoll und befriedigend erlebt, dann könnt ihr euch auch auf den Weg machen, dass das zu einem festen Bestandteil von eurer Paarbeziehung wird, lebenslang. Der Jörg Zink sagt zudem: Wir haben nicht einen Körper, wir sind Körper. Ich sehe nicht, wo eine Grenze sei zwischen Körper und Seele. Ich kann nicht sagen, hier hört der Körper auf, dort fängt die Seele an. So wenig ich trennen kann zwischen Geist und Seele. Wir sind Körper vom Geist beseelt.
Ja, jetzt geht es an die heissen Fragen. Ihr habt im Voraus dürfen Fragen stellen auf der Webseite. Es sind einige reingekommen. Wir probieren, so viel wie es geht, zu beantworten, möglichst viele verschiedene Themen anzuschneiden. Wie gesagt, wenn ihr es gerne noch mehr vertiefen wollt, es hat diverse Blogbeiträge auf dem Blog von der Veronika und draussen gibt es nachher auch noch Bücher. Ein Thema, das sicher viele Familien, junge Familien beschäftigt, ist Sexualität bei Kindern. Du hast es vorhin schon angetönt. Wenn und wie klärt man seine Kinder am besten auf?
Am besten immer. Fortlaufend. Wenn eine Frage kommt am Familientisch oder ein guter Zug ist auch, dass man Bilderbücher hat oder auch Teenagerbücher. Ich habe auch auf der Homepage oder ihr findet es auch bei der Chrisona Weinfelden Vorträge drauf, wie man Kind aufklärt. Behandelt das Thema so normal wie möglich. Und eure Kinder werden gut aufgeklärt sein. Ein wichtiger Teil ist, wer kompetente Kinder will, überhaupt, aber auch im Thema Sexualität, muss sich zuerst selber kompetent machen. Und das heisst, es hat viel, viel mehr auch mit unserem eigenen Sexleben zu tun, wie gut wir Kinder aufklären können.
Ein Thema, das sicher viele junge Eltern, aber bestimmt nicht nur junge Eltern beschäftigt, nach einem langen Arbeitstag oder Tag mit Kind, man geht müde ins Bett, an Sex ist nicht mehr zu denken. Was hast du da für Tipps?
Also der wichtigste Tipp ist eigentlich Sex planen und nicht jeden Abend sich überlegen, mag ich jetzt noch oder mag ich nicht, nein, heute nicht, morgen mag ich nicht, nein, heute auch nicht, sondern wie einen anderen Termin, ob ich jetzt ins Fitness gehe oder irgendetwas anderes sagen, wann passt Sex in unseren Alltag? Und dann, wenn man weiss, wie Sex geht, dann kann man eigentlich jederzeit Sex haben.
Gut. Wie geht man damit um, wenn das Bedürfnis nach Sexualität sehr unterschiedlich ist, sowohl von der Häufigkeit her als vielleicht auch von der Vorliebe?
Also sicher kommt man nicht darum herum, über das zu reden. Und die Häufigkeit wird auf einer Seite überschätzt. Und es gibt eine kanadische Studie, die sagt, einmal in der Woche Sex macht Paar zufrieden. Weniger macht sofort deutlich unzufrieden. Mehr macht nicht in dem Sinn zufriedener, wie sich das der oder die vorstellt, der gerne mehr hätte. Was nicht heisst, dass man nicht mehr haben darf. Aber ich glaube, dort gilt es, wie einen Kompromiss zu finden. Und meine Erfahrung in der Beratung ist auch, es ist oft ein Mannenthema, viel Sex wählen. Aber man muss sich auch lernen, unterscheiden, sind es wirklich sexuelle Bedürfnisse oder sind es andere Bedürfnisse? Weil wir versuchen, über Sexualität auch andere Bedürfnisse zu stillen, wie Stressabbau oder eben sich nicht allein fühlen, sicher fühlen und so. Und sich das mal überlegen, warum will ich eigentlich Sex? Was? Und gibt es auch Sachen, die ich anders kann mir das Liebe tun, außer jetzt nur gerade über den Sex mit der Partnerin.
Vielleicht das Gegenteil von dem. Es gibt auch immer wieder Leute, die haben Mühe, Nähe zuzulassen. Sei es wegen Erlebnissen in der Kindheit oder sonstigen Prägungen. Wenn Sex mehr ein Müssen ist, was ratest du denn?
Also dann rate ich natürlich zu einer Beratung. Also ich, und es braucht nicht einmal so wahnsinnig viel. Ich erlebe viel, dass es nach 2-3 Sitzungen eigentlich schon ganz viel passiert. Und was ich auch rate, ist eben der eigene Zugang zum Körper lehren. Also oft ist das eben auch ein Therapeutikum für schlechte Erfahrungen, wobei natürlich, je nachdem, was für negative Qualität die Erfahrungen gehabt haben, ist das oft vielleicht ein jahrelanger Prozess, aber ich will mal sagen, das sind Ausnahmen von denen, die zu mir in die Beratung kommen, sondern übrigens auch Männer kommen eigentlich wegen Lustlosigkeit, nicht weil sie schlechte Erfahrungen gemacht haben, sondern weil sie wirklich einen schlechten Zugang zu ihrem Körper und wenig Wissen zu Sexualität haben.
Und wenn jetzt beispielsweise nicht Lust das Problem ist, sondern sagen wir, eine Frau hat grundsätzlich Lust, aber kommt nicht zu einem Orgasmus?
Das ist reine Übungssache. Also die Synapsen im Hirn plus die entstehen durch die taktilen Berührungen. Und da muss man ein bisschen Zeit investieren. Also wenn wir einmal in der Woche gehen, joggen, dann macht das so also ein bisschen Freude. Wenn wir weniger gehen, macht es irgendwann überhaupt keine Freude, jedes Mal, wenn wir gehen. Und um etwas Neues zu lernen, brauchen wir wirklich 2-3 Mal in der Woche eine Übungseinheit, egal um was es geht. Das ist in der Sexualität nicht anders. Und dann ist es wichtig, wirklich mal ein bisschen etwas zu investieren. Da im Buch Alltagslust hat es ganz viel von diesen Anleitungen drin, wie man taktil übt, wie man mit Bewegung übt, wie man die Wahrnehmung kann schulen, wie man miteinander kann entwickeln. Aber wichtig ist zuerst einmal mit sich selber.
Du sprichst Alltagslust an. Kann man denn Lust, die man vielleicht über die Jahre verloren hat, wieder zurückgewinnen?
Ja, das kann man. Und man kann vor allem auch dafür sorgen, dass man die Lust nicht verliert über all diese Jahre. Also eigentlich geht es darum, Sex zu einer Gewohnheit zu machen. Das klingt jetzt nicht wahnsinnig erotisch, aber um das geht es eigentlich. Also wir haben so ein Bild im Kopf, zuerst kommt die Lust und dann kommt der Sex. Und das funktioniert nur in der Verliebtheitsphase so. Und wenn sich die Hormone beruhigt haben, funktioniert das nicht mehr. Und die Hormone beruhigen sich, sobald ich jemanden habe und dann sagt der Körper, du, ein bisschen Adrenalin oben runterfahren, das ist ungesund. Und dann kommt eben die Lust nicht mehr von selber. Und dann funktioniert die Lust genau umgekehrt. Also ich lasse mich auf Sex ein, beziehungsweise auf sexuelle Stimulation, auf Berührungen, auf Küsse, auf Zärtlichkeiten. Und dann kommt die Lust. Und dann kommt im besten Fall die angenehmen Gefühle bis hin zum Orgasmus, wo dann wieder ein Hormoncocktail ausschüttet, wie die Verliebtheit. Und das macht deutlich zufrieden, bindet zusammen bis hin. In dem Hormoncocktail hat es auch Schmerzmittel und Glückshormone, also es ist gut gegen Depressionen. Sag mal, gegen depressive Verstimmungen. Und das gilt eben für jeden Mensch, auch für den Single zum Beispiel. Und ich denke, also wenn ich sage, Sex tut jedem Mensch gut, dann hat auch der Single irgendwo eine Motivation, mit seinem eigenen Körper schöne Erfahrungen zu machen. Und wenn wir das moralisch zulassen können, ich glaube, dann können auch Single eine glückliche Sexualität haben oder aber auch eine keine ausleben, wenn sie das für richtig finden. Aber letztendlich geht es darum, dass wir Menschen sind, die das Glück auch körperlich erleben wollen.
bisschen provokant gefragt, kann guter Sex auch eine schlechte Beziehung retten?
So rum auf jeden Fall. Also, ich glaube, dass Sex tatsächlich eine Ressource hat für eine Beziehung, die vielleicht ein bisschen schlieflag geraten ist, was aber nicht bedeutet, dass man vielleicht nicht dringend eine Paarberatung braucht. Und um mal herzuschauen, warum ist denn unsere Beziehung nicht gut? Wenn die Beziehung schlecht ist und der Sex schlecht, dann wird es ziemlich schwierig. Also, ich habe einige Paare in der Beratung, die in der Beziehung seit Jahren stagnieren. Und dann kommen sie zu mir und sagen, wir haben kein Sexleben mehr, wie könnten wir das Sexleben aktivieren? Und das ist eigentlich nicht möglich, wenn die Beziehung nicht mehr gut ist.
Also nehmen wir an, die Beziehung ist gut, die Lust vielleicht grundsätzlich vorhanden, aber beispielsweise die gesundheitliche Situation lässt es nicht mehr zu, dass man ein lebendiges Sexleben hat. Was ratest du da?
Also wir müssten grundsätzlich Sexualität viel grösser sehen als nur Geschlechtsverkehr oder nur Penetration und vor allem auch grösser sehen eben über das ganze Leben. Also es gibt vielleicht immer wieder Phasen, wo Geschlechtsverkehr nicht möglich ist, vielleicht krankheitsbedingt oder so, aber das Alter hat einen grossen Einfluss. Wir werden heute fast doppelt so alt wie vor ein paar hundert Jahren. Wenn man früher mit 50 gestorben ist, hat man vielleicht gar nicht gemerkt, dass Potenz nachlässt. Und heute ist das natürlich ein gutes halbes Leben, wo wir anfangen hinter uns haben, wo man plötzlich merkt, jetzt geht es noch mal so lang, aber irgendwie bleibt die Potenz auf der Strecke. Zum Glück gibt es heute auch entsprechende Potenzmittel. Aber Sexualität sollte mehr als das sein. Also Sexualität ist eigentlich einander körperlich gut tun. Können geben und können entgegennehmen. Frauen, wenn sie entdeckt haben, wie ihre Sexualität funktioniert, hat die weibliche Sexualität hat praktisch kein Verfallsdatum. Und da gilt es, wie sich überlegen, wie wenn wir unsere Sexualität gestalten, auch wenn vielleicht Erektion nicht mehr so gut funktioniert, auch wenn vielleicht Penetration nicht mehr so möglich ist. Es gibt noch so viele andere Möglichkeiten, sich körperlich Lust zu bereiten und einander näher zu sein. Und ich glaube, es gibt auch in Krankheitssituationen, da muss man natürlich wie miteinander abmachen, tut es gut oder bringt es noch mehr Stress? Aber wie sagen, wie können wir trotzdem uns näher bleiben und vielleicht in irgendeiner Form von Sexualität auch etwas der Negativität entgegenhalten und sagen, wir lassen uns Nähe nicht nehmen, auch wenn. Aber es klingt natürlich viel, viel besser, wenn wir schon ein befriedigendes Sexleben gekannt haben. Also wenn wir irgendwo wie wissen, was wollen wir abrufen. Mhm.
Du hast vorhin Singles, Alleinstehende angesprochen. Mhm. Was ratest du Alleinstehenden, wie können sie ihre Sexualität auf eine gesunde Art und Weise ausleben?
Genau, also das Wichtige ist eigentlich, wie Beziehung zu seinem eigenen Körper haben. Das muss noch nicht Ekstase, sprich Befriedigung oder so heissen. Das gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Der Anselm Grün hat ein Büchlein geschrieben, Eros und Mystik oder umgekehrt, weiß jetzt nicht mehr. Und er beschreibt auch selber, ihn hat einmal jemand gefragt, ob er Selbstbefriedigung mache. Und dann hat er gesagt, nein, das mache er nicht. Aber er steche oft nackt, zum Beispiel als Fenster in der Nacht und löse sich vom Wind streicheln. Und ich meine, wir haben alle Elemente, die das auch können. Wir können ins Gras liegen, wir können schwimmen. Und die Frage ist ja immer, stellen wir einen erotischen, sinnlichen Zusammenhang her mit dem, was wir jetzt gerade tun? eben bis dorthin, dass ich natürlich schon sage, Selbstbefriedigung ist eine Form, sich sexuelle Bedürfnisse zu erfüllen. Und Selbstbefriedigung hat nicht zwingend etwas mit Paarsexualität zu tun, sondern hat zuerst mal überhaupt mal mit meiner eigenen Sexualität zu tun. Also Sex ist nicht nur Ausdruck von Paarsexualität. Sex betrifft jeden Mensch.
Selbstbefriedigung hat ja lange auch in der christlichen Szene so den Sündenstellenwert gehabt.
Lang ist gut.
Zum Teil heute wahrscheinlich.
Wegen dem Thema werde ich am meisten attackiert.
Ah ja? Ja. Was ist denn deine Position dazu?
Es ist ein Lernweg, unseren Körper gut kennenzulernen. Wenn ihr so das erste Buch leset, Liebeslust, dann seht ihr auch, das hat sehr viel mit dem Selbstgefühl zu tun, mit der Selbstsicherheit, mit dem Selbstwert. Entwickeln, also zum Stolz sein auf sich selber, sich wirklich kennen und nicht Körperregionen haben, wo wie unentdecktes Land sind, wo man sagt, aha, das gehört zu mir, gar nicht gewusst, dass ich da auch noch irgendetwas habe, was mit mir verbunden sein sollte. Natürlich ist es eine Frage, ich sollte nicht Selbstbefriedigung in einer Paarbeziehung ersetzen anstelle von Paarsex. Und ich denke, dass es innerhalb der Paarbeziehung eher eine Funktion hat, Zeiten überbrücken oder unterschiedliche Bedürfnisse überbrücken oder eben den Lernweg, also etwas Neues lernen. Auch Männer können noch sehr viel mehr lernen, weil sie oft eben auch geprägt sind durch die Pornobilder, wo man eigentlich keinen guten Sex lernt dabei. Weil das ist eigentlich, hat das mit der Realität nichts zu tun. Und heute sagen natürlich ganz viele Leute, so quasi, für sie ist Selbstbefriedigung gleich Pornografie. Aber das ist, nur weil das heute, also nur weil jeder, der Pornos schaut, sich vermutlich dazu selber befriedigt, heisst das noch lange nicht, das Umgekehrte muss der Fall sein. Und ich glaube, das müssen wir mehr begreifen, oder? Unsere Körperempfindungen, unsere Bedürfnisse, die gehören zu mir. Pornografie gehört nicht zu mir.
Was ist denn das Zerstörerische an Pornografie?
Also das Zerstörerische, wie sagt man, ist, erstens gibt es ein Bild von Sexualität, das nicht mit der Realität übereinstimmt, sowohl an Häufigkeit, wie an was man dort sieht, also sag mal, wie lange ein Mann kann. Also das ist ohne Viagra und Bild zusammenschneiden gar nicht möglich. Auch das Mann-Frauen-Rollenbild ist natürlich eine Katastrophe. Und oft muss man es ja auch steigern. Also was einem am Anfang zuerst einen Kick gegeben hat, ist irgendwann langweilig. Und die Spirale dreht sich immer weiter bis hin zu Gewalt. Und das ist zerstörerisch. Es zerstört den selber, wo schaut. Viele kommen Depressionen über, also weil sie sich natürlich auch schlecht fühlen dabei. Und es zerstört natürlich auch eine Beziehung. Also wenn ich den Sex mit Bildern, ist einfacher als der Sex mit einer realen Person. Also es ist schwieriger, zusammen miteinander gute Sexualität zu entwickeln. Und die Pornofrau, die motzt auch nicht um, oder? Mit der habe ich auch keinen Alltag. Also oft ist es auch eine Flucht, sich in der Paarbeziehung wirklich sich selber und dem anderen und dem Leben zu stellen.
Ein Thema, das auch sehr zentral ist in christlichen Kreisen, ist Sex bzw. kein Sex vor der Ehe. Was ratest jetzt du an einem jungen Paar, wo sagen wir, ein paar Monate zusammen ist und vorhat, in den nächsten 2-3 Jahren zu heiraten? Wie sollen sie mit dem umgehen?
Ich komme viele so Zuschriften über. Und alle Leute, egal ob sie jetzt Gemeindeleiter sind oder Eltern oder junge Pärchen, die wollen von mir eigentlich immer wissen, darf ich nicht. Und für mich ist das eigentlich die falsche Frage. Und wir sind leider in der Gemeinde immer noch auf das fixiert. Darf ich nicht. Und die richtige Frage wäre eigentlich, wie bringen wir junge Menschen in eine gesunde Entwicklung und Reife, erstmal selber, ihre eigene Identität, ihren Selbstwert. Und dann natürlich auch so, dass eben ein Paar sich zuerst einmal auf dieser Ebene entwickelt. Und Sexualität ist irgendwann etwas auf dem Entwicklungsweg, wo man vielleicht kann sagen kann, sind wir reif genug, passt das in unser Leben, wie stellen wir uns das vor? Und wir können auch diese Frage darum nicht beantworten, weil wir haben so viele verschiedene Situationen. Also wenn wir die Frage ja, nein beantwortet, dann betrifft das sowohl das 60-jährige Paar wie das 40-jährige Paar, wie das unverheiratete Paar, wie das geschiedene Paar, wie das Teenager-Paar. Und das Teenager-Paar, meiner Meinung nach, sollte tatsächlich kein Sex haben. Also das hat auch mit der Verantwortungsübernahme zu tun, mit Eigenverantwortung. Und unser Ziel sollte eigentlich sein, junge Menschen oder Menschen überhaupt dorthin entwickeln, helfen, dass sie für ihr Leben gute Entscheidungen treffen können. Und das betrifft dann wiederum viel, viel mehr als Sexualität. Und ich glaube, das sollte unser Ziel sein und das haben wir über Jahrzehnte verpasst, weil wir immer an der moralischen Frage hängen bleiben. Dürfen, dürfen nicht.
Jetzt umgekehrt gefragt, gibt es auch Fälle, wo du sagst, klar, das ist sogar problematisch, in dem Fall zu warten? Oder wo fängt es an, problematisch zu werden?
Das Warten wird dann problematisch, wenn ich mich nicht mit mir selber auseinandersetze. Aber dann ist eben das Nicht-Warten auch nicht die Lösung. Also, sondern das Thema ist eigentlich, wo stehe ich, wo stehen wir in der Beziehung? Ich sage gar niemandem, warte nicht. Es gibt sehr, sehr viele gute Gründe zum Warten. Aber die Frage ist doch immer, also wir zwei haben uns anderthalb Jahre gekannt, bis wir geheiratet haben. Das ist doch nicht schwierig gewesen zum Warten. Aber wenn man sich mit 16 kennenlernt und das Studium mit 24 fertig ist, dann ist das etwas total anderes. Und das Problem ist, wenn ich den körperlichen Realitäten aus dem Weg gehe, ja, dann schaffe ich Probleme, mir selber. Und die paar habe ich leider ganz, ganz viele in der Beratung. Also die sagen, wir haben gewartet und zwar mit allem, und der Sex funktioniert nicht und wir haben eigentlich erwartet, wenn wir warten, dann kommt das grosse Feuerwerk und das kommt jetzt nicht. Aber ganz theoretisch müssten wir eigentlich auch mal das Warten definieren, weil wir haben genauso viele junge Paare, die sagen, sie warten. Und nachher frage ich sie, also definieren wir das mal, was machen wir dann und was machen wir nicht? Und heute haben wir ganz, ganz viele Paare, die sagen, sie warten, und die warten überhaupt nicht. Und wir haben mal eine Umfrage gemacht bei uns in der Gemeinde, anonyme, und dann haben wir das Warten ja müssen definieren. Und dann haben wir es definiert, mit sich gegenseitig zum Orgasmus zu bringen. Und dann sind junge Leute auf mich zugekommen und gesagt, also wenn du das so definierst, dann ist das natürlich mega schwierig. Und ich glaube, wir müssen auch ein bisschen wegkommen von dem. Also natürlich kann man schwanger werden beim Sex und das ist ein wichtiger, wichtiger Aspekt und darum muss man sich auch über Verhütung und Ausbildungsstand und Lebenssituation und alles Gedanken machen. Das will ich überhaupt nicht jetzt klein reden. Aber es gibt auch so Mythen in der christlichen Lebenswelt, die einfach aus sexologischer Sicht nicht stimmen. Also sagen wir mal, dass es einen Unterschied macht, ob jetzt der Penis eindringt und quasi das Jungfernhäutchen, das es gar nicht gibt, reisst. Also da haben wir nach wie vor so Mythen, wo, und dass das mit dem Bund, mit Gott zu tun hat und alles, das stimmt schlicht und einfach nicht.
Ja, es ist mega interessant. Ja. Sicher noch viel weitere Fragen. Wir kommen jetzt gleich schon zum Abschluss, der letzten Frage. Beim Ehepaar, im christlichen Schlafzimmer, gibt es dort Regeln?
Die tut das Paar selber festlegen. Was beiden gefällt, ist okay. Was jemandem nicht gefällt, ist nicht okay. Und es kann sein, dass etwas nicht okay ist, wenn man sich frisch verheiratet ist und 10 Jahre später sagt man, wieso haben wir auch so komisch tut, damals? Also auch Sexualität entwickelt sich.
Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Ja. Veronika, danke vielmal, bist du da gewesen. Wir haben sehr profitiert, glaube ich, alle von uns. Und wenn ihr noch nicht genug habt, wie gesagt, auf ihrem Blog Liebesbegehren heisst der, gell? Gibt es ganz viele spannende Beiträge und draussen könnt ihr nachher auch noch Bücher kaufen. Ja. Jetzt hören wir noch ein Lied.